Hallo, hier ist Ulrike mit der 97. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Garten-Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich berichte, was so los war im Garten, was ansteht und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. In dieser Folge gibt es einen kleinen Rückblick auf den Juni und es geht darum, was ansteht an Gartenarbeit jetzt im Juli. Erst einmal möchte ich mich aber für das nette Hörerfeedback von Corinna bedanken, die sich wieder gemeldet hat. Das freut mich natürlich besonders, wenn Leute den Podcast so lange hören. Ja, Corinna hat sich aus der Wüste im Norden von Deutschland gemeldet und sich speziell nach der Tröpfchenbewässerung erkundigt bei mir. Ja, dazu gerne später mehr. Erst einmal aber nochmal liebe Grüße an Corinna. Der Juni 2023 war ja der sonnigste Juni seit langem und der Wechsel ging relativ plötzlich. Im Mai war es ja noch sehr kühl und auch teilweise sehr nass und quasi über Nacht hat sich dann ein Hochdruckgebiet stabilisiert über Deutschland und es hat quasi ohne Unterbrechung die Sonne geschienen. Auch hier im Rheinland hat es dann im Juni so gut wie gar nicht geregnet. Und das führte zu einer sogenannten Blitzdürre. Dankenswerterweise hatte es im Frühjahr ja sehr viel geregnet, sodass der Boden gut durchfeuchtet war. Aber das ohne Unterlass sonnige Wetter im Juni hat dann auch in Verbindung mit starkem Wind dazu geführt, dass die obersten Bodenschichten relativ blitzschnell ausgetrocknet sind. Daher der Name Blitzdürre. Die kann eigentlich auch nur eintreten, wenn es vorher feucht war. Sonst spricht man von einer saisonalen Dürre. Das heißt, dass der Boden über einen längeren Zeitpunkt, aber dann auch umso tiefer austrocknet. Eine Blitzdürre kann aber auch in eine saisonale Dürre übergehen. Ja, das ist hier jetzt zum Glück nicht passiert, weil pünktlich zu Siebenschläfer setzte sich hier wechselhaftes Wetter durch und es bleibt jetzt mal abzuwarten, wie es weitergeht. In meiner Gegend hat es mäßig geregnet. Es gibt so Schauergebiete, Tiefs, die immer wieder durchziehen, auch mit Gewittern, die aber teilweise sehr örtlich begrenzt sind. Ich habe also teilweise im Garten gesessen und am Himmel und auch auf der Wetter-App beobachtet, wie der Regen immer schön an uns vorbeigezogen ist. Also hier hat es auch geregnet, kein Vergleich zum Juni oder halt Mitte, Anfang Juni, aber es ist immer noch nicht so richtig durchfeuchtet. Das sah in anderen Gegenden lokal wiederum völlig anders aus. Hier gab es örtlich auch wieder Überschwemmungen nach heftigen Gewittergüssen. Die Wetterphase, die Siebenschläfer genannt wird, kündigt ja dem Vernehmen nach das Wetter in den folgenden 7 Wochen an. Das heißt, das Wetter Ende Juni, Anfang Juli setzt sich oft dann tatsächlich die folgenden Wochen fort. Aber man kann das nicht so exakt auf den einen Tag, den Siebenschläfer, begrenzen. Das ist dann nicht so aussagekräftig. Aber dieses Jahr scheint es ja zu stimmen. Das wechselhafte Wetter, das hält jetzt schon seit etwa 2 Wochen an und ab und an regnet es hier bei uns immer wieder ein wenig. Vom phänologischen Kalender her befinden wir uns im Hochsommer. Die Zeigerpflanze, die das markiert, ist die Lindenblüte. Das ist auch die Zeit, wo die Getreideernte im Gange ist. Beides läuft hier im Rheinland schon seit circa 1 Woche, 10 Tagen. Die Linden blühen seit etwa 1 Woche, 10 Tagen und haben ja diesen ganz charakteristischen Duft nach Linde, also ein ganz durchdringender Geruch auch. In der Nähe von unserer Wohnung stehen Linden und das ist also sehr prägnant, dieser Duft der Lindenblüte. Was ich jetzt beobachtet habe, ist, dass dieses Jahr weniger tote Hummeln unter den Linden liegen. Das könnte man vielleicht als ein optimistisches Zeichen werten, gesetzt der Fall, es gibt tatsächlich so viele Hummeln wie die Jahre davor. Die sterben unter den Linden, wenn es zu wenig andere Futterpflanzen gibt für die Hummeln. Das heißt, alle Hummeln fliegen dann die Linden an und das ist dann zu wenig für die Masse an Hummeln, die dann da ankommt an den Linden, sodass die im Endeffekt verhungern. Dieses Phänomen, wie gesagt, war nicht zu beobachten und ich hoffe doch, dass es heißt, dass es den Hummeln gut geht. Es kann halt auch heißen, dass es einfach unterm Schnitt deutlich weniger Hummeln gibt, was auch nicht ganz auszuschließen ist. Vor kurzem habe ich im Radio Berichte von einzelnen Leuten gehört, die sagten, dass sie an ihren Hecken, also zum Beispiel am blühenden Liguster, kaum noch Insekten beobachten, was anders ist als in den Jahren davor. Das macht wieder deutlich, wie wichtig solche Gebiete wie die Schrebergärten sind, weil bei uns summt und brummt es nach wie vor. Wir haben also ganz viele Wildbienen und Hummeln und auch Schmetterlinge sieht man jetzt. Also Schrebergärten sind wirklich sehr wichtig für die Diversität und auch für den Erhalt der Arten. Also ein Bollwerk gegen das Artensterben sozusagen. Es folgt ein kleiner Rückblick auf den Juni. Mitte Juni werden ja die Süßkirschen reif. Da habe ich einige wenige geerntet dieses Jahr. Ich habe die teilweise recht zeitig gepflückt, weil ich dann Angst hatte, dass die bei plötzlichen Gewittergüssen platzen könnten. Das ist dann nicht eingetreten, aber nun gut, die schmecken auch so. Ich habe also sehr leckere Süßkirschen, einen großen Süßkirschenbaum. Und ich habe wieder ein paar eingefroren. Anfang Mitte Juni war ich auch damit beschäftigt, so Raupennester, Raupengespinste aus den Apfelbäumen zu entfernen. Diese Gespinstmotten sind dieses Jahr sehr vermehrt aufgetreten. Auch die Nachbarn haben berichtet, dass sie sehr viel mehr in den Apfelbäumen haben wie sonst. Das sind Gespinstmotten, die Blätter der Apfelbäume fressen. Das ist also nicht der Apfelwickler, der sich in die Äpfel bohrt, sondern die fressen dann die Blätter. Dem Vernehmen nach führen die nicht zum Absterben der Bäume, schwächen die Bäume aber, wenn sie halt sehr viele Blätter abfressen. Ich habe dann versucht, diese Nester abzusammeln, so gut es ging. Das geht natürlich am besten bei Spalierbäumen, weil man da gut drankommt. Ich habe aber auch einen etwas höheren Apfelbaum, wo ich dann nur teilweise dran gekommen bin und habe das dann so mehr schlecht als recht abgepflückt. Man kann gegen diese Gespinstmotten oder diese Raupen auch Bakterien spritzen, wie ich dann im Baumarkt erfahren habe. Das habe ich mir aber gespart, weil ich da auch, wie man mir sagte, in die Mitte der Nester spritzen müsste und ja, wenn ich da mit der Spritze dran komme, dann kann ich sie auch fast genauso gut abpflücken. Und wenn ich mir die Blätter der Apfelbäume jetzt so besehe, hat das auch mehr oder weniger geklappt. Da sind dann doch wenige abgefressen. Was Mitte Juni auch beginnt, ist die Beerenernte. Himbeeren können geerntet werden. Und jetzt Ende Juni sind auch die ersten schwarzen Johannisbeeren und Stachelbeeren reif. Die schwarzen Johannisbeeren brauchen bei mir jetzt noch so vielleicht eine Woche, bis die letzten auch ganz reif sind. Und dann empfiehlt es sich gleichzeitig mit der Ernte, die schwarzen Johannisbeeren zurückzuschneiden. Die tragen am ein- oder zweijährigen Holz und deswegen kann man die gut auf kräftige Seitentriebe zurücksetzen. Und man lichtet die Sträucher auch etwas aus, das heißt, man schneidet circa zwei der vierjährigen Hölzer ab und lässt dafür ein oder zwei Jungtriebe stehen. Stachelbeeren brauchen bei mir noch ein bisschen, aber auch die kann man dann auslichten und zurückschneiden. Die Himbeeren, die jetzt im Sommer reif sind, schneidet man nach der Ernte bodennah zurück, lässt aber die jungen Triebe natürlich stehen, sonst hat man im nächsten Jahr keine Himbeeren. Anders verfährt man mit den Himbeeren, die im Herbst tragen. Da bleiben die Triebe jetzt natürlich stehen, weil die erst im Herbst tragen. Aber auch die kann man dann nach der Ernte zurückschneiden. Ja, Hauptarbeit zurzeit im Garten und auch den ganzen Juni durch war das Wässern der Beete. Ich habe gerade rechtzeitig mit Beginn dieser heißen Phase die Schläuche in den wichtigsten Gemüsebeeten bei mir erneuert. Das ist etwa die Hälfte meiner Gemüsebeete gewesen. Da hatte ich ja schon erzählt, dass die Tröpfchenbewässerung, die ich habe, sich teilweise mit Kalk zugesetzt hat, da ich die nicht vergraben hatte. Es empfiehlt sich, die Schläuche zu vergraben, weil dann dieser Effekt weniger oder gar nicht eintritt. Wenn die Schläuche halt in der Sonne liegen, verdunstet das Wasser und dann setzt der Kalk diese feinen Poren zu. Deswegen tröpfelten diese Schläuche, die ältesten, die ich da hatte, dann teilweise nicht mehr so gut. Und die habe ich dann durch neue Schläuche ersetzt. Und eigentlich wollte ich das auch noch in dem Beet auf der anderen Seite machen. Da war es dann aber schon so heiß, dass ich dann festgestellt habe, dass das noch hinreichend gut ist, das, was da war, und habe das dann erstmal so gelassen, damit ich das in Betrieb nehmen konnte. Ja, und ich bin wieder sehr zufrieden. Ich bin heilfroh, dass ich diese Bewässerungsanlage habe. Ich habe da ja jetzt schon viel zu erzählt. Also die Vorteile liegen auf der Hand. Es tröpfelt direkt in die Erde, in den Wurzelbereich der Pflanze. Das ist eine ganz sparsame Angelegenheit. Und ich habe das in dieser ganz heißen Phase so gemacht, dass ich täglich für eine halbe Stunde die in Betrieb hatte und dann umgestellt habe. Ich habe nur einen Viererverteiler, deswegen stecke ich dann die Schläuche um und bewechsel dann je nach Bedarf die anderen Beete auch noch. Und ich hatte zeitweise auch den Bewässerungscomputer in Arbeit, das heißt, ich brauche gar nicht anwesend zu sein und der schaltet dann automatisch ein. Stellenweise ist es so, dass die Schläuche wohl noch etwas dichter liegen könnten. Bei mir haben die doch teilweise einen etwas weiteren Abstand von, ja, sagen wir mal 40 cm und das ist dann schon etwas zu weit. In der Mitte zwischen diesen 40 cm ist es dann doch recht trocken. Wenn da Pflanzen zu stehen kommen, dann habe ich die auch mit der Gießkanne quasi noch nachbewässert. Ja, und ich werde jetzt, wenn die Kulturen, die da stehen, abgeerntet sind, dann vermutlich auch noch die andere Seite meiner Beete in Angriff nehmen und da auch die Schläuche neu verlegen. Und ich habe natürlich immer eifrig gemulcht, soweit der Rasenschnitt reichte. Teilweise habe ich auch mit Beinwellblättern und anderem Schnitt, also dem Obstbaum, Riss zum Beispiel nachgeholfen und da gemulcht. Mulchen ist ebenfalls sehr wichtig, um den Boden vor Wind und Sonne zu schützen. Und es war im Juni ja wirklich ordentlich windig. Das hat also nicht unerheblich zu dieser schnellen Austrocknung beigetragen. Ja, was ich eben noch erwähnen wollte, ihr kennt vermutlich den Dürremonitor vom Helmholtz-Institut. Wenn nicht, das ist wirklich die beste Seite, wo man nachgucken kann, wie es um die eigene Gegend bestellt ist. Da gibt es wirklich sehr tolle Schaubilder, wo man teilweise im Zeitraffer sehen kann, wie es um die Bodenfeuchte bestellt ist und wie die Trockenheit zunimmt oder auch wieder abnimmt, je nachdem. Und ja, man kann also gut sehen, dass es da im Osten von Deutschland tiefrot ist. Das heißt, da ist also schon eine schwere Dürre. Und ich kann sehen, dass ich hier im Westen leider punktuell in der Nähe mit einer der trockensten Zonen bin mit meinem Garten. Wir sind hier am den Hängen des Vorgebirges in der Nähe der sogenannten Zülpicher Börde. Das ist ein Gebiet quasi hinter dem Vorgebirge Richtung Eifel. Und dieses kleine Gebirge fängt wohl immer einiges an Regen dann noch ab, was in der Zülpicher Börde dann gar nicht mehr runterkommt. Ja, und da ist es trockener als zum Beispiel in Köln. Und mein Garten, der liegt so etwa dazwischen. Ja, guckt euch das mal an. Dürremonitor Deutschland vom Helmholtz-Institut. Ich habe dieses Jahr auch einige Pflanzen auf dem Balkon, da wir dieses Jahr erst, wenn überhaupt, spät in Urlaub fahren. Ich habe also auch Tomaten auf dem Balkon und Ich habe das Experiment gemacht, Feuerbohnen, Käferbohnen auf dem Balkon zu ziehen und habe da also auch schon zahllose Gießkannen mit Wasser jetzt hingeschleppt. Im Garten, wie gesagt, nimmt mir diese Tröpfchenbewässerung einen Teil der Arbeit ab. Aber wässern und nochmal wässern und hacken und Boden lockern, Pflanzen, Verblühtes zurückschneiden, hohe Stauden stützen und ernten, das ist jetzt so die Arbeit, die ansteht. Bei mir sieht man jetzt erste halbwegs große grüne Tomaten schon an den Stangen, aber noch ist es so, dass die bei mir noch nicht rot sind, damit ist aber vielleicht in ein, zwei Wochen zu rechnen, dann geht das richtig los. Auch die Gurken sind bei mir gut gekommen. Da sieht man jetzt schon ganz hoffnungsfroh die ersten mittelgroßen Gurken hängen. Da freue ich mich also schon richtig drauf. Ja, Salate habe ich geerntet schon. Die Pflücksalate lasse ich stehen. Da will ich ja wieder Saatgut ziehen und vermehren. Deswegen sieht man auf den Bildern, die ich auf der Seite eingestellt habe, teilweise jetzt die schon schießenden Pflücksalate. Pflücksalat Veneziana vermehre ich wieder. Ja, die Stangenbohnen Napoleon, die sind bei mir auch gut gekommen. Da hängen schon die ersten Bohnen dran. Es waren hier teilweise bei Gewitter so richtige Sturmböen. Da sind die Stangenbohnen von den Stangen gerutscht. Das ist also auch noch ein Phänomen, das ich so noch nicht hatte. Was ich aber schon kenne, ist, dass Stangenbohnen teilweise mit den Stangen, die ich ihnen so biete, Schwierigkeiten haben. Entweder sind die zu dick oder zu glatt, keine Ahnung. Auf jeden Fall musste ich die Stangenbohnen teilweise da wieder dranlegen. Ich habe das dann so gemacht, dass ich so Sisalkordel um die Stangen gewickelt habe, damit das ein bisschen rauer wird, in der Hoffnung, dass die Bohnen dann da mehr Halt haben. Ja, dann habe ich Erbsen, die sind schon reif. Also auch da vermehre ich Saatgut, nur deswegen habe ich die eigentlich angebaut. Das Wunder von Köln, da hoffe ich, dass das was wird. Zucchini habe ich, Möhren, rote Beete und ich überlege jetzt, was ich als Folgekultur nach den Kartoffeln anbaue. Jetzt aber erst noch kurz zu den Zucchini. Die waren bei mir dieses Jahr sehr von diesem Phänomen betroffen, dass die von der Spitze abfaulen oder man sieht dann, dass die Spitze ganz dünn wird und die Zucchini wächst nicht richtig weiter. Da habe ich dann nachgelesen, das kann daran liegen, dass es ein Ungleichgewicht im Dünger gibt, zu viel Stickstoff, vor allem wenn man mit Mist gedüngt hat, was bei mir der Fall ist, das führt dazu, dass die Pflanze einen Kalziummangel hat. Man kann dem abhelfen, indem man mit Kalk nachdüngt. Das habe ich auch gemacht. Ich hatte da so Kalkdünger, den ich dann im Gießwasser aufgelöst habe und damit die Zucchini-Pflanzen dann gegossen. Und das hat tatsächlich geholfen. Also das dauert so ein paar Tage, bis das an den Wurzeln der Pflanze angekommen ist. Aber jetzt haben bei mir die Zucchini-Früchte dieses Phänomen nicht mehr. Und ich hoffe, dass ich jetzt bald dann heute vermutlich die ersten ernten kann. Dasselbe trifft übrigens für Tomaten zu. Da hat man manchmal das Phänomen, dass die so kreisrunde, grüne eingefallene Stellen haben. Also auch so eine Spitzen- oder Endfäule, da gilt dasselbe. Da habe ich bei den Tomaten habe ich vorbeugend schon so ein bisschen Kalk gedüngt, weil die Tomaten bei mir auch immer Pferdemist bekommen. Ja, also bis jetzt sehen die Tomaten gut aus. Ich hoffe, dass es nicht allzu viel regnet und vor allem keine sintflutartigen Regen gibt, da ich leider kein Tomatendach habe. Das empfiehlt sich ja eigentlich, beziehungsweise das sollte man eigentlich haben, weil die Tomaten so anfällig für diese Braunfäule sind und die nassen Blätter ja gar nicht mögen. Ja, wenn aber der Gau eintritt und im Garten die Tomaten dann schnell eingehen, habe ich ja immerhin noch die Tomaten auf dem Balkon. Da gibt es nämlich eine Überdachung Und so habe ich mir das ausgedacht, dass ich dann zumindest ein paar Tomaten habe. Ab Ende Juni, Juli ist man schwerpunktmäßig mit Ernten beschäftigt und auch mit Verarbeitung der Ernte. Wenn man viele Beeren oder auch Kirschen hat, kann man Marmeladen kochen. Bei mir werden demnächst auch die Feigen reif. Da habe ich ein leckeres Rezept für einen Feigenkuchen, Feigenmarmelade. Aber ich habe einiges verschenkt oder ich werde auch wieder viel verschenken. Außerdem wollte ich verschiedene Dinge ausprobieren. Ich hatte letztes Mal ja schon dieses Buch empfohlen, eingemacht und zugedreht. Da werde ich also bestimmt Verschiedenes ausprobieren, von Fermentieren, Einsalzen, Dörren, konventionell einkochen und was es da alles so gibt. Also da bin ich gespannt und wie gesagt, vermutlich werde ich recht viele Gurken ernten, falls die Gurkenwelke nicht die schnell dahinrafft, was ich nicht hoffe. Ja, ich bin mal gespannt. Da sind einige tolle Sachen drin, die richtig Lust machen, da zu experimentieren. Gartenarbeiten, die jetzt noch anstehen, sind Formschnitte bei Hecken, auch Sträucher zurückschneiden, die geblüht haben, zum Beispiel Vergelie, Forsythie. Noch ist ein radikaler Rückschnitt der Hecken wegen dem Vogelschutz nicht erlaubt, aber Wachstum der Hecken ist jetzt abgeschlossen, sodass es sich anbietet, die erneut ein wenig in Form zu bringen, weil das dann auch ein bisschen vorhält. Der Rasen kann nochmal gedüngt werden, wenn denn Regen in Sicht ist. Ich habe den nochmal gedüngt, als Gewittergüsse vorhergesagt waren. Wenn es aber trocken bleibt, dann lohnt sich das nicht, falls man den nicht künstlich bewässert, was ich ja nicht mache. Ja, und ich bin dabei, mir zu überlegen, was ich als Folgekulturen anbaue. Bei mir sind einige Beeten mit den Kartoffeln belegt, die jetzt bald reif werden. Und da kommen als Folgekulturen verschiedene Sachen in Frage, unter anderem Erdbeeren. Ich baue aber keine Erdbeeren an, also Erdbeeren werde ich nicht machen. Als erstes werde ich da noch Salat pflanzen oder säen. Man kann jetzt auch schon die späten Salate aussehen, wie Endivien, Zuckerhut, Radicchio. Man kann auch späte Möhren säen. Was ich gerne nochmal anbauen will, ist auch Chinakohl. Und da sollte man aber erst ab Mitte Juli aussehen, weil der sonst zum Blühen oder zum Schossen neigt. Das stimmt tatsächlich. Das ist mir nämlich letztes Jahr passiert. Da war es ja zusätzlich auch noch so heiß. Der ist dann einfach geschosst. Ich habe den dann zwar trotzdem noch geerntet, aber der war dann doch recht zäh. Also dieses Jahr werde ich wohl einige Kulturen dann vorziehen und muss daran denken, also zum Beispiel Endivien in den Saatschalen am Haus auszusehen oder vielleicht versuche ich sie auch direkt auszusehen. Das klappt dann natürlich besonders, wenn ich in diesen Beeten die Tröpfchenbewässerung auch schon installiert habe. Gerade im Sommer ist es ja wichtig, wenn man im Freiland sät, dann auch vernünftig zu wässern, sonst wird da nichts draus. Die andere Methode ist, dass man halt in Aussaatschalen am Haus aussät und das werde ich wohl auch ausprobieren. Bis Mitte Juli ist auch noch eine letzte Bohnenaussaat möglich. Das überlege ich mir auch. Ich habe also zum Beispiel noch Buschbohnen, die ich dann vielleicht aussehe. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass sich das für Feuerbohnen sogar empfiehlt, weil es Feuerbohnen, wie generell Bohnen, nicht mögen, wenn es sehr heiß und trocken ist, wenn die blühen. Und gerade Feuerbohnen mögen es ja eher ein wenig kühler. Da überlege ich mir also auch noch, vielleicht eine Stange mit Feuerbohnen im Garten zu machen. Dann ist nämlich auch die Gefahr gering, dass sie sich mit den Stangenbohnen Napoleon verkreuzen, wo ich ja Saatgut ziehen will. Die ich da zur Saatgutgewinnung haben will, die sind dann quasi schon als Bohne an der Stange und die können sich dann ja nicht mehr mit der Feuerbohne verkreuzen. Das mache ich dann vielleicht. In zwei Hochbeeten habe ich neben Gurken auch noch Chilis und Paprika. Die Chilis, die sind selber gezogen. Paprika ist mir nicht so gelungen. Da habe ich zwei selber ausgesät, aber nur zwei von denen, die ich selber ausgesät habe, habe ich behalten, beziehungsweise die sind dann durchgekommen. Und dann habe ich doch welche im Pflanzencenter auch zugekauft. Ja, und die Gurken in den Hochbeeten, wo wirklich viel Kompost und Mist ist, wachsen natürlich am besten. Ich habe bei mir im Garten eher sehr mageren Boden, wo man einiges anstellen muss mit Dünger, damit da überhaupt was kommt. Es wächst in den Hochbeeten schon sehr deutlich besser. Deswegen bin ich langfristig in der Planung auch noch weitere Hochbeete anzulegen und werde das im Herbst dann vielleicht angehen. Ansonsten ist der Juli ein eher ruhiger Gartenmonat. Die Hauptarbeit ist wirklich Gießen, Ausputzen, Hochbinden, Ernten, Ernten verarbeiten, auf der Gartenliege liegen und in meinem Fall schwimmen gehen. Das war in dem sonnigen Juni natürlich sehr schön möglich und ich bin fast täglich hier in einem nahegelegenen See schwimmen gegangen. Und auch jetzt ist es so, jetzt ist es zwar kühler geworden, hier sind so Temperaturen so um die 22 Grad jetzt tagsüber, aber das Wasser im See ist tatsächlich wärmer oder immer noch warm, sodass das immer noch möglich ist zu schwimmen. Und das ist natürlich im Sommer einfach nur toll. Ich werde gleich noch in den Garten fahren und die Bewässerung abstellen, weil es heute doch einigermaßen hier geregnet hat. Und ich werde die ersten Kartoffeln ernten. Dazu noch eine Idee, über die ich neulich gestolpert bin beim Lesen, nämlich die Möglichkeit, Kartoffeln auch im September schon zu stecken. Das ist die irische Methode. In Irland macht man das nämlich schon seit Jahr und Tag und jeder, der schon mal Kartoffeln angebaut hat, wird gesehen haben, dass die Kartoffeln, die man im Boden vergessen hat, nächstes Jahr einfach auch super auskeimen. Und in Irland hat man sich gedacht, ja, warum nicht? Man kann die doch genauso gut dann im Herbst stecken. Und das scheint eine Methode zu sein, die einiges für sich hat. Vorteil ist, dass die schon im Winter über dann ein Wurzelsystem bilden und insgesamt schneller reif sind dann sogar als die Frühkartoffeln. Das werde ich dieses Jahr einmal ausprobieren, denke ich. Und da kann man auch Saatgut von eigener Ernte nehmen, solange man sich daran hält, dass die Kartoffeln nicht jedes Jahr auf demselben Beet stehen sollten. Also wichtig ist hier die Fruchtfolge, weil Kartoffeln laugen die Erde stark aus, die sind auch Starkzehrer. Das ist der eine Grund, warum man das Beet wechseln sollte. Und der weitere Grund ist natürlich, dass man der Verbreitung von Krankheiten damit vorbeugt. Ja, also das werde ich vermutlich machen. Ich werde von der eigenen Ernte ein paar Kartoffeln zurückbehalten und die quasi zwischenlagern. Die werde ich in einem Erdloch dann vergraben und auf dem neuen Beet dann im September verteilen. Das probiere ich dann mal aus. Ich habe so ein Zwischenexperiment mal gemacht. Da hatte ich etwas wenig Saatkartoffeln und dann habe ich eine Reihe quasi beigepflanzt mit diesen Kartoffeln, die ich gefunden hatte, die von der letzten Ernte zurückgeblieben waren und schon etwas ausgekeimt waren bei mir im Boden. Die habe ich dann einfach dazwischen gepflanzt. Und ich habe da tatsächlich auch gar keinen Unterschied feststellen können zu den Saatkartoffeln. Das ist natürlich auch noch eine kostensparende Geschichte. Man spart sich damit die Ausgabe für die Saatkartoffeln. Worüber ich noch gestolpert bin in der Literatur, dass man Ende Juli Frühlingszwiebeln säen kann. Das probiere ich vielleicht auch mal aus. Ich habe noch etwas Saatgut Frühlingszwiebeln gefunden und ich hatte ja dieses Jahr diesen Misserfolg mit den zu früh gesteckten Steckzwiebeln. Das wird mir also auch nicht nochmal passieren. Steckzwiebeln wirklich erst nach den Spätfrosten stecken, weil die frostempfindlich sind. Die gehen dann zwar nicht ein, aber die Zwiebel, die denkt, wenn die Steckzwiebel Frost abbekommt, denkt sie, es wäre schon Winter gewesen und fängt dann direkt an zu blühen. Also bei Steckzwiebeln wirklich nicht zu früh sein. Die Aussaat der Frühlingszwiebeln scheint jetzt ein anderes Geschäft zu sein. Das macht man Ende Juli und hat dann im Frühjahr die Frühlingszwiebeln, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also das werde ich mal ausprobieren. Als Nachfolgekultur für abgeerntete Beete kommt natürlich auch Gründüngung in Frage. Das werde ich sicher auf einigen Beeten dann auch einsäen. Bei mir ist das in der Regel Senf. Ich habe Senf gesät. Das kann man machen, wenn man kein Kohl als Nachfolgekultur hat. Ansonsten empfiehlt sich die Phacelia oder der Bienenfreund. Da gibt es keine Kreuzunverträglichkeiten. Da kann man jedwedes Gemüse danach anbauen. Ja, wo jetzt die Sprache noch auf Kohl kommt. Ich habe dieses Jahr ja einen Schwarzkohl ausgesät. Und der ist auch recht erfolgreich gekommen bei mir, steht auch immer noch teilweise in den Beeten, teilweise in den Hochbeeten. Und ich habe da auch schon Kohl geerntet, weil der doch natürlich wie jeder Kohl auch einiges an Platz braucht. Und der schmeckt als gedünstetes Gemüse tatsächlich recht lecker, wenn man den mit Zwiebeln und Knoblauch anbrät, nachher ein bisschen Zitrone drüber träufelt. Erinnert er an so Blattgemüse, die man in Griechenland zum Beispiel zum Essen bekommt. So ganz leichte Bitternote, aber durchaus sehr attraktiv. Also nicht so fade wie oder so kohlig wie andere Kohle. Und dieser Schwarzkohl oder Palmkohl ist wirklich sehr hübsch auch anzusehen. Ich habe, da ich zu viele Pflanzen habe, einige tatsächlich bei mir auf der Terrasse in Blumenkübeln angebaut und da fällt einem jetzt so nichts mehr auf. Die eignen sich tatsächlich auch zwischen blühenden Pflanzen durchaus auch als Zierpflanzen, der Schwarzkohl oder Palmkohl. Ja, ich werde gleich im Garten noch einmal nach dem Rechten sehen, gucken, wie es mit der Bewässerung steht, beziehungsweise die Abstellen und verabschiede mich dann für heute von euch. Wünsche auch euch viel Spaß im Garten und bis bald, eure Ulrike.